Bewegt Bild.
Bastarde. Bastarde.
Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Würden jetzt viele sagen, aber du weißt es besser, Dave. Warum nicht ich habe die Kraft oder ich habe die Macht?
Es gibt einfach verschiedene Versionen und ich bin als Kiddie natürlich umso mehr mit der Hörspielfassung aufgewachsen. Und da ist es dann der Wortlaut, ja. Deswegen hat mich das irgendwann irritiert, als ich mal eine andere Version gehört habe. Und also Macht gibt's ja oder Kraft. Und da dachte ich, irgendwas ist hier falsch. Ist mein Gehirn schon so versoffen oder was auch immer? Aber nee.
Ja, ihr es könnt euch anhand korrekt. Des Einstiegs schon denken, worüber wir heute sprechen und wahrscheinlich auch am Erscheinungsdatum. Denn ja, die Bastarde gehen zurück in ihre Kindheit und sprechen über die Masters of the Universe, He-Man und seine großartigen Freunde. Und weil du gerade das Hörspiel erwähntest, halte ich dir mal etwas in die Kamera.
Oh, sehr geil.
Ich habe nämlich
das
eins.
Das ist doch ein Videospiel. Das ist doch die ist das C64-Spiel?
Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das habe ich bei meinem Vater zwischen den Comics gefunden. Das ist so eine Art Pixie-Heft, großes Masters Mini-Comic-Heft. Leech, The Master of Power Suction Unleashed. Eine Seite ist die englische. Und wenn du es umdrehst, hast du noch die Spanische.
Ach, ist ja der Knaller. Das Motiv kommt mir so bekannt vor, weil ich hatte auch in Vorbereitung auf die Folge recherchiert, aber welche Videospiele gibt's denn überhaupt zu He-Man? Und natürlich, ja, gab's mehrere in den 80ern, ich glaube 4 verschiedene. Und natürlich auch eins für den Mattel Intellivision, für die Konsole. Ein paar für Atari 2600. Und auch ein paar dann für den Commodore. Und das Motiv hier auf Dennis seinem Mini-Comic erinnerte mich ganz stark an ein Motiv von den Videospielcovern. Hätte ich jetzt natürlich gefeiert, wenn du so ein C64 5,25 Zoll Floppy-Disk da auf einmal zückst.
Das wäre natürlich geil gewesen. Ich sehe gerade, in der Mitte ist auch noch Deutsch. Und wem der anzügliche Humor in dem neuen Film neu war, diese Episode heißt Ein Saugmonster bedroht Eternia.
Oh, so. Ich hatte ein Saugmonster. Also ich meine als He-Man-Figur.
Ach so.
Ja.
Sehr schön.
Mehr nicht, ja. Leider. Also gut, die He-Man-Figur hat mich in Kindheitstagen natürlich gut durch meine nachschulischen Nachmittage gebracht.
Ja. Ja, wie ihr hört, ist He-Man schon in unserer frühen Kindheit verankert. Und auch in der Jugend.
Ja, und ich hatte halt geguckt, ich halte gerade, ja, das stimmt. Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ich war gerade irritiert, weil mein Navi ist anscheinend noch an. mach ich mal ganz schnell aus.
Lassen wir drin, top.
Genau.
Wir sind live quasi, wir sind so schnell vors Mikro gehüpft, dass wir noch, Dave hat noch die Navigation und die Klimaanlage im Auto laufen.
Hey, genau.
So schnell sind wir ans Mic gehüpft.
Ja, Mann, ja, so ist es, wenn man halt irgendwie Podcasten nicht zum Hauptberuf machen kann, sondern das einfach nebenher läuft und man schnell von der Arbeit vors Mikro springt. Und wenn man in Berlin wohnt, ja, ist das Risiko groß, dass man so zu einer Uhrzeit wie zwischen 16 und 17 Uhr und noch länger und ein bisschen davor viel mitnimmt an Staus und stockendem Verkehr und sowas leider auch heute bei mir. Nee. Egal, damit wollen wir gar nicht nerven, sondern wie Dennis schon meinte, Bestandteil unserer Kindheit möglicherweise, dazu werden wir uns jetzt austauschen, das wissen wir voneinander gar nicht so sehr, wie es ausgeprägt war. Aber ich glaube, man kann immer daraus ziemlich gut ableiten, wie alt ungefähr das in der Regel männliche Gegenüber ist, wenn sie dann eben anfängt, von He-Man zu schwärmen oder damit vielleicht nicht so viel anfangen kann oder sogar das gar nicht sagt.
So sah auch der Kinosaal aus.
Voll.
Also bei mir im Kinosaal waren, im neuen Masters waren 7 Leute mit mir. Und diese 7 Leute waren alle zwischen 35 und 45.
Ja, bei mir ging es
vielleicht noch 50
älter. Ja, genau. Ich würde auch sagen, so bis
ja, sagen wir mal Anfang, so 40 bis Mitte 55 50. Vielleicht eher. Ich bin ja, ja auch, genau, ich bin ja jetzt auch schon fast 40, also ich mache mich auch jünger, als ich bin. Ich bin wahrscheinlich tatsächlich so die untere Kante sogar, weil ich die Figuren von meinen, von meinen Cousins quasi vermacht bekommen habe.
Ah ja.
So, das, dann haben wir auch schon einen guten Übergang. Ich kann mich gar nicht mehr an meine Kindheit mit He-Man oder woher das kam erinnern, weil ich diese Figuren so früh hatte, dass ich das gar nicht mehr weiß. Also es war noch deutlich vor der Schulzeit. Kam einfach über Cousins rein und ich weiß das bei meinen Eltern, das habe ich jetzt so nachgeguckt, eine He-Man-Figur ist da noch, aber ob der Rest zurück zu meinen Cousins gewandert ist oder so, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich da 3 bis 6 Jahre alt war.
Ah ja. Ja, wir können ja vielleicht so ein paar Randdaten, wobei, wir können ja mal kurz das Line-Up geben. Ich glaube, es ist mal viel zu selten, was euch erwartet, ja, und ob sich das, also lohnt sich eh immer bis zum Ende da zu bleiben, so selbstbewusst sind wir. Es gibt natürlich ein paar He-Man-Filme und wir haben uns ja in dem Podcast vor allem auf Filme spezialisiert. Wir hätten natürlich ein paar Serien mitbringen können, wie wir es auch ab und zu machen. Aber ich glaube, das wäre uns beiden ein bisschen zu viel gewesen, weil die Serien dann doch schon ein bisschen länger gehen. Ich hatte aber tatsächlich eine Serie gesehen, die kanntest du schon. Also ja, da habe ich jetzt zumindest die erste Staffel von gesehen, von einer der neueren Serienauflagen. Und bringe euch auf jeden Fall Filme mit. Also die Serie hier, die 2002er Produktion, gibt 2 Staffeln von. Ich habe, ach so, siehst du doch, ich habe sogar 2 Serien gesehen. Ich wollte ja schon immer diese beiden Netflix-Serien auch sehen. Da habe ich auch die erste.
Die ist irgendwie sind ja nur Revelations und wie heißt die andere?
Genau.
Das hat doch irgendwie 2 Namen. Revolution heißt, genau, glaube ich, die andere, ne? Also irgendwie Revolution, so relativ, genau, ähnlich.
Richtig.
Ja, die habe ich auch beide
Revolution
gesehen.
Genau, beide überschaubar kurz mit, ich glaube, 4 oder 5 Episoden, 25 Minuten ungefähr, ja, von Kevin Smith mitproduziert. Und davon habe ich mir dann zumindest die Revelation, die erste, angeguckt.
Ja, ich habe sie beide gesehen. Fazit, macht Spaß, aber nicht herausragend.
Ja, genau, sehe ich genauso. Mir hat die, ich kenne halt nicht komplett, aber in Teilen die alte Zeichentrickserie. Das war natürlich eher Kindheitstraum, aber sowas durfte ich dann eh viel zu selten gucken und dann war man eh darauf angewiesen, wann sie denn im deutschen Fernsehen läuft und so lief es dann auch eher auf den Kinofilm damals hinaus. Den haben wir im Petto,
ja,
von 1987, da haben wir wahrscheinlich inhaltlich eh noch ein paar Bezüge oder produktionstechnisch ein paar Bezüge. Wir springen noch kurz zurück. Es gab dann nämlich auch aus der Zeichentrickserie heraus 2 Filme. Zeichentrickfilme, da haben wir einen im Petto. Da gab's He-Man und das Geheimnis des Zauberschwertes. Wir haben aber den anderen im Gepäck, weil ich Dennis belatscht habe. Ey, ich habe den schon ein paar Mal zu Weihnachten gesehen als Erwachsener. Ich kannte den gar nicht als Kind. Und irgendwie hat er so, ist es für mich halt ein bisschen trashy. Wenn ich Bock habe auf sowas an Weihnachten, dann wird der manchmal eingelegt. Und bring deswegen Weihnachten auf Eternia mit. Also genug Zeit für euch, um zu überlegen, ob das ein Film wäre, der dann auch zur Weihnachtszeit bei euch im Player landen sollte oder nicht. Und das war natürlich der Anlass, jetzt auch genau für diesen Zeitpunkt, der neueste Masters of the Universe Film. Relativ frisch gestartet zum Zeitpunkt der Aufnahme von uns hier.
Ja. Und zum Start, damit wir da so ein bisschen reinkommen, haben wir uns natürlich auch noch eine Doku mitgebracht. Denn 2017, und da haben wir ausnahmsweise mal, und deswegen mag ich ja immer solche Filmdokus, war ja bei Canon und so auch so geil, da muss ich nicht so einen Theorieteil recherchieren, sondern man kann bei vielen Dingen dann auch einfach auf eine Doku verweisen, wenn sie denn gut ist. Das würde ich sagen, das finden wir doch mal raus. Denn die ist auch noch gar nicht so alt. Ist von 2017. Und Randall Loeb und Robert McCallum haben sich da mal dem Thema He-Man und dem ganzen Faszinosum dahinter und darum angenommen. Und die Doku heißt Die Macht von Grayskull, die Geschichte von He-Man und Masters of the Universe. Das ist quasi eine 1:1 Übersetzung, außer dass im Englischen noch The Definite History of He-Man and the Masters of the Universe reinkommt. Ja, und in der Doku erfährt man über 95 Minuten eigentlich so ziemlich alles, was man zur Entstehung, Entstehung von He-Man und primär erstmal, und das, ich weiß gar nicht, ob das, wie viele das wussten, dass was zuerst da war. Ob es das Spielzeug oder die Zeichentrickserie oder sonstiges war. Denn häufig war es ja eigentlich so über Star Wars Spielzeug oder sowas ja andersrum. Bei He-Man war das Spielzeug zuerst da.
Hm.
Und das war auch eigentlich mehr ein Unfall. Hm. Denn eigentlich wollte man wollte bei Mattel was machen, aber eigentlich wollte der CEO Ray Wagner Star Wars haben und machen. Aber die Lizenzgebühren als Vorschuss waren so teuer, dass sie dann davon abgerückt sind. Das sollte damals $750,000 kosten. Das wären vor kurzem irgendwann mal gerechnet über 4 Millionen als Vorschuss gewesen.
Mhm.
Es war 1976, also ohne die Erfolgsgarantie, dass das überhaupt durch die Decke geht. Denn 1976 wusste man zu Star Wars jetzt nicht ganz so viel.
Das stimmt. Wer kann vielleicht dazu sagen, dass die Star Wars Figuren damals von einem Konkurrenten von Mattel produziert wurden, namens Kenner. Auch das wird so ein bisschen in der Doku dann beleuchtet, weil Mattel hatte zwar die Barbie-Figuren und damit natürlich Geld verdient, aber ey, so pralle war es im Geschäft jetzt halt auch nicht. Und naja, da ging es halt wirklich um harte Marktanteile und in der Doku wird ein paar Mal die Aussage getroffen, ey, hätte es das Thema He-Man nicht gegeben, dann hätte es ganz schön spannend um Mattel und seine möglicherweise nicht mehr vorhandene Zukunft ausgesehen.
Ja, das ist definitiv richtig. Und wer zu diesem ganzen Kenner- und Star-Wars-Ding mehr wissen will, es gibt ja diese Doku-Reihe auf Netflix, The Toys That Made Us. Da ist auch, glaube ich, Masters of the Universe drin, wenn mich nicht alles täuscht. Da gibt's noch ein bisschen drumherum, was hier jetzt, also da kann man sich dann auch, glaube ich, Star Wars Toys angucken. Also da ist ein bisschen mehr zu Kenner und wie das gelaufen ist, wenn diese Seite jetzt interessiert. Naja, und in den 80ern hat dann irgendwann Roger Sweet, der auch als der Erfinder von He-Man gilt, hat sich gedacht, okay, was können wir denn machen? Hat sich eine Big Jim-Figur gegriffen, was halt eine andere Action-Spielzeugfigur war. Und hat da mit ein bisschen Kleber und Knete was dran gebastelt, sodass die massiver wurden.
Ich habe das so gefeiert, wie die davon erzählt haben. Ja. Die hatten es ja gar nicht so offiziell auf Auftrag bekommen, sondern waren einfach irgendwelche Designer, Spielzeugentwickler, die sich gedacht haben, ey, wir müssen halt irgendwie was tun. Wir wollen was basteln, wir wollen was erfinden. Und ja, was machen wir da? Und haben halt getüftelt und wirklich kreativ aus verschiedenen Materialien sich einfach die Figuren dann zusammengebaut.
Ja, und auch aus verschiedenen Spielzeugreihen irgendwelche Figuren zusammengesucht und gebastelt und gemacht und getan und dann auch krass teilweise krass bescheuerte Namen dafür sich rausgesucht, weil also ich sag mal so, wir kennen auch die weiblichen Figuren im Universum und Woman ist jetzt ein ziemlich dämlicher Name, wenn er denn gekommen wäre, aber He-Man ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Erfindung des Rades. Trotzdem faszinierend, auch das zu sehen, dass sich das durchgesetzt hat irgendwie. Also voll. Wenn du heute sagen würdest, ey, die Figur ist He-Man, würde jeder sagen, ja, genau.
Ja, ja.
Es ist schon recht witzig und auch hier sehr schön zu sehen, weil man hat ganz, ganz viele Leute, die dann auch komplett die Historie beleuchten, wie ist man dann auch zu den Zeichentrickserien gekommen oder auch zu diesen lustigen Zeichentrickheftchen, die ich hier gerade habe, die es dann zu den Figurensets dazu gab. Und hier kommen Zeichner zu Wort, Animatoren wie Tom Sito oder Gwen Wetzler, hier kommen Schreiber wie Michael Straczynski zu Wort, Comic Artists wie Larry Houston oder es gibt einen He-Man-Historian, John Atkin. Also ich habe viel erwartet, aber gut, He-Man-Historian würde ich mir gerne in mein LinkedIn-Profil schreiben, wenn ich ehrlich bin. Und natürlich auch noch die ganzen Voice-Actor aus der Serie oder aus den Serien. Das waren nämlich mehrere. Und wie man es halt auch kennt, aus den alten Zeichentrickserien haben dann auch manche Sprecher wie Alan Oppenheimer, die haben einfach diverse Figuren gesprochen. Und man hat natürlich aber auch aus dem ersten Film Teufel und Krähen Frank Langella, auf die kommen wir ja gleich sicherlich nochmal, aber hier sind halt viele Talking Heads vor der Kamera. Man kriegt eine Menge dazu an Kuriositäten geboten, wie das Ganze entstanden ist in vielerlei Formen und dass auch Und das ist aber, das eint aber, glaube ich, so viele große Franchises, dass vieles auch einfach aus Versehen oder durch Zufall oder durch Rumprobieren und Try and Error entstanden ist.
Mhm.
Und das fand ich erstmal ganz geil.
Ja. Ich glaube, hier haben wir halt auch dann von unserer Kindheit eine unterschiedliche Perspektive auf die Actionfiguren gehabt. Während du ja erzählt hattest, die waren sie ja quasi schon in die Wiege gelegt von deinem Cousin und das war irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass die da waren. War das bei mir so, dass ich in einem Alter war, wo ich es dann über die Grundschule mitbekommen habe, da ist geiler Shit am Start. Und eigentlich fand ich das damals schon sehr geil, wie die Figuren aussahen. Es war Plastik, muskulös. Vielmehr hatten die halt Waffen und die konnte man halt immer irgendwie auch bewegen oder die hatten irgendeinen kleinen Knopf, was dann was ausgelöst hat. Dazu gab es dann halt irgendwelche Vehikel oder ein paar Flugvögel oder irgendwelche anderen Viecher, die halt ne, bunt bemalt waren, actionreich aussahen und durch eigentlich relativ wenig Bewegung trotzdem halt eine Dynamik erzeugt haben. Die meisten Figuren hatten dann innen drin irgendwie so ein Gummiband, wo sich dann halt der Rumpf so, ja, nicht ganz um die Achse, aber so ein bisschen halt drehen konnte. Man konnte den Kopf manchmal auch irgendwie drehen. Der war dann eh auch, also die Figur war in der Regel aus hartem Kunststoff, der Kopf war dann irgendwie ein bisschen weicher, konnte man ein bisschen drauf rumkneten. Und aber halt immer die Waffen, die man dann in die Hand reinstecken konnte.
Ja.
Und so halt mitunter dann auch den anderen Figuren jeweils andere Waffen in die Hand drücken, wenn man da Bock darauf hatte. Und zwar halt, das war halt einfach, weil He-Man war halt das Prinzip gut gegen böse so plakativ, wie es für mich danach auch eigentlich so gut wie nie mehr sichtbar war. Gut, ich war da natürlich irgendwann aus der Kindheit raus, aber das war das Ding, ja. Gut gegen böse. Und das hast du ziemlich easy anhand der Figuren dann auch erkennen können.
Ja.
Ich hatte heute lustigerweise, einzelne gab es dann schon, wie Buzz Off, ja. Ich dachte, das ist B-Man, heißt aber Buzz Off. Der, ja, da wusste ich nicht. Da kam dann raus, war ein Spion von He-Man. Also, ja, den hätte man auch dann eh von der Optik her den Bösen zornen können. Und das hat halt mir als Kind wahnsinnig viel Laune gemacht, dann damit zu spielen. Und bin mir nicht mehr ganz sicher, in welchem Jahr ich damit erstmalig in Berührung gekommen bin, aber ich meine, es war das Jahr 1987. Ich war schon in der Grundschule und war da halt auch oft, weil meine Eltern mit dann irgendwann mit uns drei Jungs, am Anfang war ich ja noch die ersten paar Jahre alleine, aber Grundschule war dann schon meine beiden Brüder am Start. Wir sind halt viel umgezogen und so musste ich mir halt immer ein neues schulisches Freundschaftsumfeld irgendwie suchen, ja. Und wenn du als Außenleiter, und da ist Süddeutschland ja eh auch manchmal schwierig, ja, da ist die Mentalität irgendwie oft so, also da habe ich es jedenfalls wahrgenommen und krieg's auch immer wieder auch so erzählt von anderen, die sind da halt unter sich, ja. Und wenn du da halt mit Hochdeutsch irgendwie ankommst, dann ist sofort klar, okay, shit, kommt nicht von hier, naja, gehört erstmal nicht dazu.
Ja, Grüße aus Niederbayern. Halt,
genau, ja, ey, so die typischen Südbundesstaaten, ja, voll. Und da war natürlich dann He-Man irgendwie so ein möglicher Einstieg, wenn man da mit He-Man-Figuren ankam. Und das habe ich natürlich irgendwann gecheckt. Und irgendwann hatte ich halt, ich habe echt wenig Taschengeld bekommen. Und ey, meine Eltern haben mir auch nie sowas gekauft. Wenn, dann gab es halt auch eher aus dem Verwandtschaftsumfeld ein bisschen Kohle in die Hand gedrückt. Und davon konnte ich mir dann halt echt so alle paar Monate mal eine He-Man-Figur kaufen, irgendwas. Ich weiß noch, wir waren bei uns in der Nähe gab es so einen riesen Supermarkt, Bilka hieß der, glaube ich. War ja für da unten und für mich überhaupt, so kannte ich halt nicht, diese, wo du alles bekommen hast. Da gab es natürlich relativ weit hinten, Nähe Kassenbereich, einen Bereich für das Spielzeug. Und ich bin jedes Mal halt vorgerannt als kleiner Bengel und hab mir halt diese ganzen He-Man-Figuren und Vehikel angeguckt. Und ich bin so auf irgendwie diese Riesenspinne abgefahren, die, ich glaube, auch ein Vehikel für, ich glaube, Skeletor, ich weiß es leider nicht mehr genau, abgefahren. Endlich kein Witz. Ich habe überlegt, ey, das muss ich mal vorstellen, ich wollte halt unbedingt dieses Ding haben, hatte, es war klar, das vom Geld her kann ich mir das nicht mal in einem Jahr leisten, meine Eltern werden es nie kaufen. Ich habe echt diverse Male überlebt mit 8 Jahren, wie kriege ich das Ding in den Einkaufswagen und kann eine Jacke oder sowas rüberwerfen und niemand merkt es, dass ich dieses Ding mir klaue, ja? Absurd. Absurd.
Ja.
Ja, aber das so war halt He-Man, ja. Für Kinder ziemlich schwarz-weiß, gut böse und eben irgendwie geile Actionfiguren, mit denen man halt zocken kann. Und mit das war halt weit verbreitet. Alle, gefühlt alle Kiddies, alle Jungs hatten halt irgendwie zumindest ein paar He-Man-Figuren und dann im besten Fall hatte eben jemand aus der Klasse nochmal andere und dann jemand anderes nochmal andere und so hat man sich dann zusammengetan und einfach zusammen He-Man-Figuren. Also das war ein wesentlicher Bestandteil meiner Kindheit, ja.
Ja.
Und das weiß ich, habe ich noch präsent, wurde mir halt nicht dann leider in die Wiege gelegt, hätte ich mir natürlich auch gewünscht, aber ja, so wuchs da mein Herz zusammen mit dem Taschengeld dann da dran.
Ja. Ja, was zum Also wenn ihr zu dem Spielzeug und so alles wissen wollt, dann schaut euch unbedingt diese Doku an. Das ist für mich jetzt kurz zur Meinung, ist kein Meisterwerk, aber ist eine schön guckbare Doku.
Ja.
Was aber viele vielleicht nicht wissen, und das wäre noch so ein bisschen rundherum Story, es gibt von He-Man 2 Versionen. Es gibt einmal die Barbaren-Version, da ist er ein Teil eines Barbarenstammes auf Eternia und fühlt sich dazu berufen, Eternia und Castle Grayskull zu erlösen. Und es gibt die Prinzenversion und das ist die deutlich gängigere Version, wo er Prinz Adam ist. Und ja, die sehen wir auch in Verfilmungen, vor allen Dingen in der neuen. Nur das mal am Rande, falls das nicht bekannt war. Es gibt also 2, also auch da die wilde Optik hat durchaus einen Ursprung. Denn ist ja auch kein Zufall, He-Man kam oder Masters kam 1982 raus. Conan der Barbar auch. Da wären wir dann eher bei der Henne oder Ei Diskussion. Hat gewisse Parallelen, könnte man sagen. Ja, also ist für mich eine schöne ergänzende Doku, wenn man sich mit dem Thema der Masters of the Universe auseinandersetzen will. Wenn man es aus der Kindheit kennt, ist es auch nochmal ganz nett. Was ich der Doku nicht vorwerfe, aber wo ich mich dann, deswegen ist es für mich kein Meisterwerk, sie fühlt sich länger an, als sie ist, weil schon zwischendurch schon ziemlich viel geredet wird und viele Leute nochmal hier und da einen Schlenker machen. Da funktioniert für mich persönlich, dass die Serienform von The Toys That Made Us besser, wo man nach einer Stunde dann quasi alles auf die Essenz runtergebracht hat. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Ging's dir da anders oder?
Nee, also anscheinend haben wir die ziemlich gleich wahrgenommen. Ja, also ich fand es mega spannend. Ich wusste nur, dass es die Doku auch auf der Eternia Collection gibt, die von Play on Pictures mal rausgebracht wurde 2022. Mhm. Er hatte damals noch überlegt, ey, holst du die dir? Da hatte ich aber auch schon den Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, Serien wandern jetzt eher selten in die Sammlung, gucke ich halt in der Regel nur einmal und hier halt auch, ja, Zeichentrickserie und aus den 80ern, also die Serie ist, die ist zwischen 83 und 85 produziert worden, da reicht dann oft irgendwie qualitativ auch die DVD, obwohl ich immer das höchstmögliche Medium habe. Ich meine, die Box haben sie echt liebevoll hinbekommen mit einem langen, ausführlichen Booklet. Da gibt's halt auch irgendwie VHS-Synchronfassungen als Alternative, ja, die man, wenn man halt mit der neueren nichts, mit der alten nichts anfangen kann. Und ein paar Fangeschichten, Audiokommentare, sehr viel. Und da ist eben die Doku vertreten. Und ich habe die jetzt eben aus diesem Anlass für die heutige Aufnahme das erste Mal geguckt und hatte irgendwie so eine leichte Erwartungshaltung, auch weil wir halt einige Dokus ja in der Vergangenheit geguckt haben zu eben so einem Thema. Und da kann ich euch gleich sagen, geht lieber nicht mit der Erwartungshaltung ran. Ihr kriegt hier irgendwie was ganz Separates serviert, was mit verschiedenen Blickwinkeln so betrachtet wird. Die Doku ist halt weitestgehend, du hast halt diese Spielzeugdesigner von Mattel, die natürlich alle mittlerweile in Rente sind, die sehr ausführlich, aber finde ich sehr liebevoll und auch, ja, so eine gute Mischung aus Subjektivität und Objektivität dann darüber erzählen, gepaart halt mit natürlich Leuten vom Film, vom 87er Film. Ja, du siehst dann Frank Langella im Interview, du siehst einen Dolph Lundgren. Und das lockert es halt so ein bisschen auf, aber du kriegst ja nicht diesen riesen Rundumschlag, wie man das halt von manchen anderen Dokus dann kennt. Und es wirkt halt so, dass es halt für einen kleineren Kreise produziert wurde, wirkt nett, ist informativ, aber man sollte da jetzt nicht mit so einer riesen Erwartungshaltung rangehen, denke ich.
Ja, man kriegt, finde ich, nicht so dieses, was ich nach anderen Dokus hatte, zum Beispiel der Canon-Doku, dass ich danach mit so einer Euphorie rausgehe und Bock habe, alles davon zu gucken, was ich da gesehen habe oder währenddessen mir irgendwelche Sachen aufschreibe. Das ist hier schon auf dieses etwas kleinere Universum gemünzt.
Ja.
Deswegen auch da, die erste Vorführung war auf der PowerCon, was die He-Man-Convention ist und Comic Book Experience. Also das, die kennen ihr Publikum und genau für diese Leute ist es halt auch gedacht. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ebenfalls 2017 dann die Serie Toys That Made Us rauskam, wo Folge 3 dann über He-Man war. Und die kam im Dezember. Das heißt, das ist wahrscheinlich entweder davon inspiriert oder parallel schon gelaufen. Also da ist Star Wars, Barbie und dann kommt He-Man und danach G.I. Joe, also das ist die erste Staffel, also da kann man schon mal sehen, in welcher Liga halt auch He-Man spielt, bei Spielzeugen. No pun intended. Ja, also alles in allem eine schöne Ergänzung für diese Folge, finde ich. Und ein guter Start rein, um das ganze Thema einmal aufzuarbeiten. Ich habe sie auch zuerst gesehen, deswegen war das ziemlich passend, um so warm zu werden.
Ja, und ich habe sie zuletzt gesehen.
Ach, auch gut. Ja, spannend.
Und die Doku ist ja, also man sieht hier einfach wirklich viel Interview. Man sieht wirklich viel die Leute im Interview. Und bei den anderen Dokus, Dennis erwähnte die Canon-Doku, wir haben ja auch die über die Filipino-Produktion gesehen, Machine Mains Unleashed. Genau. Gut, alle von dem gleichen Typen, aber geil halt gemacht. Und du siehst halt viel Filmmaterial aus den verschiedenen Produktionen.
Ja.
Ziemlich schnell und dynamisch, also ziemlich dynamisch geschnitten, und das macht halt Bock auf mehr.
Ja.
Und hier hat man halt viel Informationen typisch in Interviewform aufbereitet.
Ja. Aber dennoch spaßige Sache, also wenn ihr Bock habt, zieht euch die gerne vor- oder nachbereitend rein, es scheint beides zu funktionieren. Ja, würde ich mal die Punkte raushauen, wa?
Gerne.
Da haben wir bei IMDb eine 6,8, bei Letterboxd eine 3,3 und bei mir ist es eine 7,5 geworden.
Ja, da können wir hupen.
Ja, dann Jingle all the way.
Darf ich weitermachen, ne? Jingle all the way.
Gerne.
Kennt ihr natürlich, weihnachtliche Stimmung. Ich weiß nicht, wie viel Grad sind gerade in Osnabrück?
Also bei hier hat es gerade sehr stark gehagelt, deswegen passt das gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir sind bei 16 Grad, aber es kamen gerade sehr große Hagelkörner runter, also es passt auch durchaus in Dezember.
Okay, also kann man sich zu Hause gemütlich machen.
Ja.
Na, dann werdet ihr erfahren, ob sich das bei diesem Film lohnt. Letztendlich, ich vermute, es war so ein bisschen Back-to-Back-Produktion, weil hintereinander weg sind zwei Filme dann in dieser Serienzeichnungs diesem Design erschienen. Auch hat Lou Schema diese beiden Filme produziert. Also die Rede ist von He-Man, das Geheimnis des Zauberschwertes. Den bringen wir hier nicht, sondern ich hatte mich entschieden für mein Weihnachtsspecial. Ja. Im Englischen auch He-Man und She-Ra, He-Man and She-Ra, a Christmas Special. Und in Deutschland kam er als Weihnachten auf Eternia raus.
Nein.
Aus dem Jahre 85 und somit im selben Jahr zu Geheimnis des Zauberschwertes. Und wem Lou Schema nicht sagt, ja, ich kannte den vorher auch nicht. Der war seinerzeit in den 70ern, 80ern bekannter Produzent und Synchronsprecher, hat unglaublich viel dann halt auf dem Animationssektor gemacht. Und irgendwie, wenn man so ein paar Titel hört, denkt man, ach, okay, das passt irgendwie zusammen. Sagt dir der irgendwie was?
Nee, Schema? Ja. Bisher noch gar nicht.
Der Ein Job für Superman, das ist so diese klassische Superman-Serie, die 66 bis 70 produziert wurde. Ja, über, also 68 Episoden, so eins der damals größeren Dingern von CBS. Das ist so ein bekanntes Ding gewesen. Dann hat er Ghostbusters, die Oldschool 1975er Serie hat er produziert. Flash Gordon, die Serie, da hat er was gemacht. Und dann eben He-Man. Ja, da war er am Start. Und dann eben auch She-Ra. Und She-Ra fanden ja viele irgendwie inhaltlich noch geiler als He-Man, zumindest als Serie. Und danach, und ja, Brave Star. Also das ist ja irgendwie eine Gemengelage dann, wenn man so Kind der 80er ist, so wie wir teilweise, also bei mir.
Du mehr, ich weniger.
Naja, bei mir kam dann halt auch einiges erst so Anfang der 90er so richtig rüber oder war dann zugreifbar, verfügbar über Privatfernsehen oder so. Genau. Lustigerweise, ich hatte erwähnt Synchronsprecher. Er hat nämlich in diesem Film hier auch direkt mehrere Figuren gesprochen. Orko, King Randor, Swiftwind, Spiker, Too Bad, Modulok, ich liebe den Namen.
Ja.
Cowl, Redlaw, Horde, Prime und Multibot.
Diese Namen,
ich weiß nicht, welchen Vater da. Ja, so geil, so geil. Trauma. Und man kann vielleicht auch noch kurz erwähnen, es gab ja dann immer, also He-Man war damals einfach von den Spielzeugen her ein wahnsinniger kommerzieller Erfolg. Und es wurde halt immer wieder eine neue Reihe rausgebracht, so ein bisschen erweitertes Spektrum an Figuren. Und ich bin da auch, ja, war gar nicht in der ersten Phase am Start. Also ich weiß gar nicht, gefühlt war das vielleicht die dritte oder vierte Welle erst mit irgendwelchen Figuren, die dann auch kaum jemand kannte. Ich habe zum Beispiel meine Figur geliebt, die konnte ich dann unter einer Lampe aufladen und dann hat sie im Dunkeln geleuchtet, so eine böse Figur. So, ähnlich, cool. Skeletor-ähnliches Aussehen.
Ja.
Und du konntest halt anhand der Namen die manchmal schon ableiten, was die dann für eine Spezialkraft die Figur dann hatte. Ja, und die Filme waren dazu da, einfach den Inhalt der Serie auch ein bisschen weiter zu spinnen. Und ich fasse es einfach ganz kurz, ich will hier überhaupt nicht groß inhaltlich drauf einsteigen. Es geht halt hier darum, dass Hordak und seine Horde, das ist ja einer der großen Bösewichte, den fand ich auch irgendwie fast immer genauso geil wie Skeletor. Skeletor war nämlich eben Teil von Hordak und ist dann eben erst unter ihm so aufgestiegen und wurde dann mächtig.
Ein bisschen wie bei Herr der Ringe.
Der will nämlich das Weihnachten ruinieren. Ja, Eternia kennt natürlich kein Weihnachten, aber da gibt's Erdenkinder, die auf Eternia gestrandet sind. Und für die soll halt Weihnachten schön gemacht werden, werden diverse Vorbereitungen eigentlich getroffen im Königspalast, weil Geburtstag von Adam und Odora vorbereitet wird. Und ja, da geht's dann halt relativ gleich am Anfang, ja, schon so an den Start mit den verschiedenen Bösewichtern und Raumschiffen. Also das geht, man hat dann, also rückblickend kann ich sagen, man sieht halt ziemlich gut dieses Doppelspiel aus. Gab die Actionfiguren zuerst, dann relativ parallel die Zeichentrickserie und das war natürlich super als in Anführungszeichen Vehikel über die Serie und dann eben diese Filme, dir die neuen Raumschiffe oder Figuren eben so unter die Nase zu reiben. Da wird eine Geschichte erzählt, gut gegen böse, gibt ein bisschen Action. Ja, irgendwie nie so hardcore. Das war ja von vielen, auch einer Tante von mir, komme ich dann später noch dazu, ganz kurz zur Story. Dann, ja, die haben sich damit einfach schwer getan. Die haben halt Grayskull gesehen, diese Skelettburg, ja, klar, die muskelbepackten Figuren mit Waffen. Und das hatte halt dann schon echt auch irgendwie so ja einen Geschmack bei vielen Erwachsenen. Und ich kenne nicht wenige, denen wurde es dann eben auch versucht zu verbieten.
Ja.
Aber ja, auf dem Schulhof kannst du natürlich nicht kontrollieren, was da dein Kind macht.
Ja. Das Witzige ist, es sieht alles wahnsinnig evil aus, aber es ist ja schon echt poppig und knallig und fast das Gegenteil davon.
Ja.
Das ist das Spannende an He-Man auch.
Ja, und darum geht's halt bei Weihnachten auf Eternia, ja. Die Frage, ob He-Man und Co. den Versuch, Weihnachten gestört zu bekommen, verhindern können oder nicht.
Ja, hatte ich noch nie gesehen. War für mich jetzt eine Erstsichtung. Ich glaube, du hattest schon zweimal den Versuch unternommen, das in ein Weihnachtsspecial einzuflechten. und dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, dass wir den Masters-Film aus der Canon-Folge streichen und den Weihnachten auf Eternia-Film aus der Weihnachtsfolge streichen und dafür diese Folge machen zum Release vom neuen. So haben wir jetzt eigentlich zwei Folgen entlastet und eine neue gebildet. Und ich kannte ihn noch nicht. Für mich war es eine Erstsichtung. Aber ich kannte die alte, also ich kannte Teile von alten Serien und sowas von der Optik her für mich einfach eigentlich ganz, ganz passend. Man kann natürlich aber auch dazu sagen, wenn man es jetzt zum ersten Mal sieht,
Ja, voll. Man muss auf jeden Fall
entweder muss man
Fan, ja, definitiv. Fanboy, Fangirl sein. Es gibt natürlich mittlerweile so zigfach geilere Animationsfilme, Produktionen, whatever. Also man muss halt Bock haben auf diesen 80er-Jahre-Zeichentrickstil. Da ist jetzt rückblickend halt relativ wenig Dynamik drin. Aber da ist der Zeitkolorit eindeutig zu sehen. Ich liebe ja sowas mal ganz gerne. Weil He-Man ja auch ein bisschen trashy ist. Er hatte eh schon immer diese Trashy-Note für mich gehabt. Und ey, Mann, der Film geht 51 Minuten. Ja, also irgendwie mal Zeit zu überbrücken. Dafür ist der halt irgendwie perfekt zur Weihnachtszeit. Also hatte schon immer wieder. Ich habe mir jetzt das dritte Mal erst gesehen, aber wie gesagt, auch erst als Erwachsener das erste Mal überhaupt geguckt. Und mich hätte schon ganz gut über irgendeine Wartezeit so vormittags an Weihnachten bekommen.
Ja.
Ist jetzt kein Highlight, aber macht irgendwie Spaß.
Das stimmt. Ich glaube, bei mir braucht er noch ein paar Versuche. Aber vielleicht kriegt er die auch noch. Da ich das Universum mag, kann das durchaus passieren.
Ja. Will noch ein paar Namen droppen, weil irgendwie hatte ich auch ein bisschen recherchiert und irgendwie fand ich es halt irgendwie auch passend. Ich hatte erwähnt, Lou Schema hat dann eben auch Bravestar an den Start gebracht und zumindest hier hat er auch mit Ernie Schmidt zusammengearbeitet, der Regie geführt hat. Der hat nämlich auch 9 Folgen von Bravestar dann realisiert. Und den Film mochte ich auch sehr, und da sieht man auch wieder, wie alt ich bin, weil ich ihn damals im Kino gesehen habe, 1990, DuckTales, der Film, Jäger der verlorenen Lampe. Ja?
Ui, ja, cool.
Da habe ich ja alles mitgenommen, was irgendwie was mit Indiana Jones zu tun hat oder danach riecht oder aussieht oder schmeckt. Und den fand ich schon immer sympathisch, diesen Animationsfilm. Und das hat er zusammen mit Bill Reed gemacht. Und Bill Reed hat eben auch schon den Film davor, He-Man und das Geheimnis des Zauberschwertes, umgesetzt. Jo, noch irgendwas Lustiges? Ja, es gibt natürlich ein paar nette Fakten, die wären mir überhaupt 0,0 aufgefallen. Das feiere ich dann sehr, dass es so eine krass aufmerksame Menschen gibt, die dann entdecken, dass die, es gibt so eine Sequenz mit den Erdkoordinaten, ja, wo die Kiddies halt natürlich irgendwo herkommen. Und wenn man die aufruft, dann ist es tatsächlich die Adresse des Filmation Studios zum Zeitpunkt, als hier dieser Film produziert wurde. Sogar inklusive Telefonnummer, Postleitzahl, Telefonnummer und Telefaxnummer.
Krass.
Ja, noch einen lustigen Trivia-Fact fand ich, dass in dem Film hier Man at Arms ein sogenanntes Kerium-Wasserkristall benötigt. Und Kerium ist eben eine sehr wertvolle Substanz auf dem Planeten New Texas, was bekanntermaßen das Set in Bravestar ist. Ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Also nettes Ding. Erwartet hier bitte kein Meisterwerk. Punkt. So ähnlich hast du es jetzt, glaube ich, auch gesehen, ne?
Ja, das ist bei dir wahrscheinlich am Ende was Besseres unterm Strich steht, aber trotzdem, ja, also böse kann ich dem auch nicht sein.
Ja. Ja, also hier schwingt bei mir halt eine Menge Nostalgie mit, weil He-Man hat mich durch die Kindheit begleitet. Hab sehr viel Serie und umso mehr Hörspiele dann gehört und mit den Figuren gezockt. Deswegen war es dann irgendwie eine schöne runde Sache hier, so einen bescheuerten etwas kürzeren Film zu gucken. Ja. 6,6 auf IMDb, Letterboxd 3,1, bei mir hat es für 7 Punkte noch gereicht.
Bei mir leider aktuell nur für 5, aber
ja, wer weiß. Du, vollstes Verständnis.
Ja, ich kann das halt noch nicht und dementsprechend brauchst vielleicht noch einen Moment. Ja, dann sind wir jetzt auch schon in den Realfilmsektor angekommen.
Oh ja.
Da bin ich mal gespannt, denn da schlägt ja unser Herz eigentlich gleich doppelt, einmal für He-Man, einmal für Canon.
Ja, also 87 hatte, also Ken hatte sich die Filmrechte letztendlich gesichert und hat dann irgendwie sein gefühlt letztes Geld da reingebuttert. Man sieht hier nämlich auch drei der bekannteren Namen aus dem Ken-Umfeld, die hier als Studio aufgetreten sind, Produktionsstudio aufgetreten. Ja, wir haben hier Golden Globus Productions, wir haben Canon Films und The Canon Group und daneben noch Pressman Films. Und hinter Pressman Films steckt Edward R. Pressman, der in den 80ern auch ein sehr erfolgreicher, auf jeden Fall sehr beschäftigter Produzent war und Wall Street zum Beispiel produziert hatte. Das Boot. Director's Cut von Das Boot hat er an den Start gebracht. Ja, und der wurde halt dafür mit an Bord geholt. Du wolltest noch was sagen.
Ja, kam auch in der Canon-Doku gut vor, was für ein Hustle das war, hier die Kohlen zusammenzukriegen und hier nochmal so ein letztes Aufbäumen vor dem ersten Zerfall hinzulegen.
Ja, und hier haben wir halt schon Endzeitstimmung auf Eternia. Ja, nicht nur bei Canon gab es anscheinend Endzeitstimmung, was die wenigsten mitbekommen haben, aber auch auf Eternia, dem Planeten, wo He-Man, Skeletor und alle, wie sie alle heißen, wohnen. Und Skeletor hat dann nämlich die Macht an sich gerissen und auch Castle Grayskull erobert. Für mich war das immer irritierend. Noch ganz kurz dieser Sprung in meine Kindheit. Ich dachte ja immer irgendwie, Castle Grayskull ist so aufgrund des Totenschädels, ist es halt irgendwie Festung von den Bösen. Das habe ich erst viel später geblickt, dass es eigentlich in der Hoheit der königlichen Familie von He-Man liegt. Ja, He-Man ist ja auch nur einer, irgendwie der wievielte in der Generation, der aus dieser König, oder Prinz Adam vielmehr, der aus dieser königlichen Ahnenreihe entstammt, die halt die Hüter von Eternia sind.
Ja, dafür sieht das Schloss auch einfach Skeletor ein bisschen zu ähnlich.
Ja. Es gibt ja auch in der Serie schon eine Hüterin von Castle Grayskull. Und die wird von Skeletor gefangen genommen und ihre wertvolle, ich nenne es mal Lebensenergie entzogen, um halt diese kosmische Macht, die sie in sich trägt, auch einfach rauszuziehen. Das müsste ja eigentlich, jetzt überlege ich gerade, Mann, jetzt komme ich nicht auf den Namen, bin ich bescheuert. Die hat man ja auch im Kinofilm gesehen. Nicht She-Ra, nicht Teela, sondern wie ist die Zauberin?
Sorceress.
Die Sorceress, ja.
Genau. Recht,
ja. Ja, ey, wenn man sich das ist so nah Namen merkt, muss man nur überlegen.
Also wie die Leute, die fragen, wo ihre Brille ist, obwohl sie es auf der Nase haben. Manchmal ist es, wenn es so nah ist oder so nah liegt, dann.
Da hat uns He-Man das in der Regel echt leicht gemacht.
Ja.
Genau, also Skeletor hat eh immer irgendwie den Plan gehabt, Herrscher des ganzen Universums zu sein und wurde halt immer wieder von He-Man erfolgreich aufgehalten. Und zu der Truppe von He-Man gehört halt ein älterer Waffenherr, nenne ich ihn mal, also Waffenmeister. Das ist Man-at-Arms, der auch immer wieder die königliche Garde trainiert, so im He-Man-Universum. Und der hat eine Tochter, Teela. Auf die Story gehe ich jetzt mal nicht so deep ein, weil da werden wir möglicherweise auch noch in der neuen Produktion was zu hören. Und die werden halt ziemlich platt gemacht auf Eternia. Also Skeletor hat da eine ordentliche Armee um sich geschart. Wobei hier muss man halt gleich sagen, das sind leider viel zu wenig irgendwelche Figuren, die man halt von den Spielzeugen oder Zeichentrickserie kennt, sondern hier wurde neu designt. Hier ging es halt echt viel um das Budget haben wir am Start, ist überschaubar. Also wir sprechen hier von $22 Millionen, was jetzt nicht wenig ist und auch für eine Canon-Produktion jetzt nicht wenig ist, aber ey, bei einem, wir sprechen hier von anderen Planeten, wir sprechen von Eternia, wir sprechen hier von, es gibt jede Figur ist da halt anders, sieht anders aus, hat andere Spezialkräfte und wir reden hier von einer Produktion aus dem Jahr 1987, da gab es noch keine CGI-Unterstützung in die Maße, ja, da musste alles handgemacht werden. Und das sieht man halt natürlich in dem Film. Skeletor hatte eben so eine Armee mit Figuren, die haben mich so ein bisschen erinnert an die Zylonen von Kampfstern Galactica. Mhm. Wer weiß, ob sie da irgendwas vielleicht auch benutzen konnten.
Wäre
keine Ahnung.
Typisch.
Ja. Oh. Und da muss man sich natürlich unbedingt von frei machen. Also wenn man den Film noch gar nicht kennt aus seiner Kindheit oder Jugend und den irgendwie auch mal sichten möchte, der Vollständigkeit halber, bitte geht da bloß nicht mit dem Maßstab ran. Ich krieg hier alle Figuren oder die bekannten Figuren aus dem He-Man-Universum zu Gesicht. Sondern es beschränkt sich wirklich halt auf ein paar Hauptcharaktere, um hier eine Story voranzutreiben. Und eine dieser Figuren, habe ich jetzt nicht recherchiert, ist, ich glaube nicht, dass der eine Serie oder als Plastikfigur eine Rolle gespielt hat, ist halt ein Zwerg namens Gildor. Der passt halt optisch auch wunderbar in die Ken-Produktion rein. Der ist nämlich Erfinder eines kosmischen Schlüssels und der wird dann halt ungewollt betätigt und bringt ihn und He-Man und die paar wenigen Freunde, Man-at-Arms ist am Start, boah, den Schauspieler fand ich ja irgendwie total dünn, auf die Erde. Ja, und so ist, hat man natürlich ein großes Problem gelöst, dass man zu viel für Eternia produzieren muss, sondern wir verfrachten die Handlung auf die Erde und haben hier natürlich deutlich andere Produktionsbedingungen. Da kommen natürlich dann Pärchen auch zum Tragen ins Spiel mit denen, die sich dann anfreunden, weil ja alle sind jetzt hinter diesem kosmischen Schlüssel irgendwie her.
Ja.
Und dann verlieren die sich halt mal mitunter und natürlich findet dann auch Skeletor einen Weg, auf die Erde zu kommen mit einer Armee und dann da eben aufzumischen. Und das war bei mir so eine Mischung aus, irgendwie sieht das ganz geil aus, irgendwie mag ich das, aber natürlich, boah, ist es halt eben nicht He-Man und Masters of the Universe, wie man es sonst halt vor allem aus der Zeichentrickserie optisch kennt. Und hier schwingt halt auch wieder bei mir Nostalgie mit. Ich werde dich gleich fragen, Dennis, wann du ihn denn das erste Mal gesehen hast. Ich habe ihn das vierte Mal mittlerweile gesehen und das erste Mal, da war ich dann schon ungefähr 14 mit einem damals sehr guten Freund, der durfte halt ein bisschen mehr zu Hause gucken als ich und eben auch ein paar andere Filme. Und da hatten wir dann über die Videothek den Film ausgeliehen. Seine Mutter hat uns noch irgendwie so gesunde Gemüseteller gemacht. Und dann wurde halt eines Freitag oder Samstagabends dann Masters of the Universe in den VHS-Player geschmissen. Für mich zu dem Zeitpunkt mit dem Alter dann irgendwie echt geil.
Ja. Also ich habe ihn jetzt das vierte Mal, glaube ich, gesehen, an das ich mich erinnern kann ungefähr. Mhm. Ich habe ihn letztes Jahr im Juli schon mal geguckt, weil wir da dachten, dass wir die Canon-Folge machen. Haben uns dann ja nochmal umentschieden, deswegen habe ich ihn dann jetzt nochmal geguckt. Habe ihn dann irgendwann, glaube ich, 2017 davor das letzte Mal gesehen und davor, bevor ich angefangen habe, meine Aufzeichnungen zu machen, was so ungefähr 2005, 2006 war. Also ich habe ihn irgendwann Ende der 90er gesehen. Mhm. Also so im Alter von 10 bis 14. Irgendwo so in der Gegend habe ich den mal gesehen. Mhm. Auf VHS.
Ich würde den auch so 93, 94 ungefähr gesehen haben. Ja. mit 14 Jahren, bin ich mir ziemlich sicher. Da machen heutzutage 14-Jährige was ganz anderes. Ist auch okay. Ja, damals war eben die Entwicklungszeit bei Kindern und Jugendlichen ja immer noch um 1-2 Jahre ein bisschen verzögert im Vergleich zu heute.
Ja, wie schön. Also sich länger das Kind zu bewahren oder die Kindheit zu bewahren und nicht schon so früh in irgendwelche Erwachsenen-Themen abzutauchen, ist eine tolle Sache gewesen. Mhm. Ja, und ja, ich kannte den halt von damals. Ich habe heute einen ganz anderen Blick, weil wir auch einfach, selbst durch diesen Podcast, weil wir uns einfach mehr mit Canon beschäftigt haben, mehr mit dem Charme des Ganzen. Und ja, also damals habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass man auf der Erde war. Heute weiß ich viel mehr, wieso. Ich kann das immer noch nicht richtig geil finden, leider Gottes. Also wenn ich so hier Figuren wie Courtney Cox und so in diesem Film hätte, der hätte es echt nicht gebraucht, das Ganze. Aber ja, alleine wie Skeletor aussieht, wie das gemacht wurde und wer dahinter steckt, auch mit der Stimme dazu, ist schon ziemlich cool.
Ja, voll. Ja, bei Courtney Cox habe ich mich natürlich gefreut, dass man die noch ungeliftet, ungebotoxt und so weiter sieht. Das ist ja wirklich ein Schreckgespenst geworden, leider.
Ja, leider ja. Und hier sind natürlich ein paar charmante Damen auch dabei und auch ein Dolph Lundgren macht ja immer Spaß. Und ich sag mal, gerade so eine Chelsea Field als Teela ist natürlich auch, kann man auch, war damals was fürs Auge, ist es heute immer noch irgendwie.
Ja.
Aber ein paar andere Sachen, zum Beispiel Gwildor geht mir halt unendlich auf den Sack.
Alter, und wie, ey. Lustigerweise. Also, war eben auch ein kleinwüchsiger Mensch und konnte man dann natürlich auch bei Willow ein Jahr später sehen. Er hat halt Kostüm. Er ist natürlich man erkennt ihn überhaupt nicht. Ich habe dann aufgerufen, wer ist denn das nochmal? Sprang da nicht sofort ein Bild in den Kopf. Aber ich habe ja mal bei den Banausen UHF seine beschränkte Hoffnung gebracht. Mhm. Und da hat er auch eine kleine Nebenrolle. Und da hat er eben bei mir dann auch als Schauspieler einen Stein im Brett. Aber ja, während des Guckens ist schon hart, ja, wie er da rumfummelt und einfach nervig ist und.
Ja, das spielt auch bei Legende von Ridley Scott mit und ist auch Voice Actor bei dem Herr der Ringe Zeichentrickfilm. Also der hat schon auch eine ganz, ganz nette Vita. Kommt ja auch in der Electric Boogaloo Doku vor.
Ich habe mich auch über Evelyn, das war eh auch immer ein Charakter, den ich bei He-Man sehr mochte, gefreut, gespielt von Mick Foster, die ich ja sehr auch bei John Carpenters Sie leben, They Live, mir angucke. Aber ein Highlight hinter der Maske ist definitiv Frank Langella als Skeletor. Der macht es schon echt geil und spricht auch heutzutage noch gerne darüber. Und da wurde ihm auch eine besondere Maske angefertigt. Es gab echt unglaublich viel. Also gerade sein Design so vom Aussehen her hat wirklich gefühlt ewig gedauert. Und dann wurde sich auch dazu entschieden, so eine Maske anzufertigen, wo du halt einfach die Knochenbewegungen siehst. Und ey, ich muss sagen, knapp 40 Jahre später machte schon auch immer noch für mich ein bisschen was her. Ist echt cool gemacht worden.
Ja, hat Charme, definitiv. Mhm. Und auch ein Dolph Lundgren ist gut gecastet.
Ja, also finde ich auch.
Das funktioniert schon. Mhm. Auch heute noch.
Und gerade als Kennproduktion, also irgendwie kommen da so ein paar Punkte zusammen und sagt, ja, da ist auf definitiv noch sehr viel Charme vorhanden.
Ja.
Und wenn dann noch das Nostalgie dazu kommt, na dann umso besser.
Ja.
Ja, so ein bisschen schade, dass es dann halt für Ken nicht gereicht hatte und das Studio weiter, in die Misere gerissen hat. Ja, von dem geschätzt 22 Millionen großen Budget kam dann lediglich etwas über 17 Millionen Dollar bei rum. Definitiv viel zu wenig. Und wenn man halt weiß, dass Canon halt immer dann auch die Kohle aus der Kinokasse direkt genommen hat, um neue Filme zu produzieren, dann weiß man, okay, und die hier schon Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel der Endkampf deutlich länger gehen sollte zwischen He-Man und Skeletor und dann dem halt geknapst wurde, wo damals dann schon die Schauspieler geahnt haben, oh, das wird spannend, dann weiß man, okay, das war schon weit mehr als nur der Anfang vom Ende.
Ja, mal gucken, wie es Amazon da mit dem Neuen jetzt geht.
Ja, da bin kommen ich mir wir echt gleich gespannt, zu. Ja. Jo. Ich habe mir ein paar Trivia-Facts notiert, aber irgendwie das Spannendste war eigentlich schon gesagt, es war noch ursprünglich ein viel größerer Thronsaal, der optisch eigentlich auch ganz geil aussieht, geplant. Ja, also die Trifects beleuchten vor allem halt die Misere. War letztendlich zu wenig Geld da für so eine große Produktion und war dann auch am Ende immer knapper und es musste halt geknapst werden. So viel lässt sich auf jeden Fall als Fazit zusammentragen.
Ja. Wenn ihr das noch bebildert wollt, dann Electric Boogaloo gucken.
Auf jeden Fall. Also das sowieso. Ja. Ganz egal, ob ihr Canon-Fan oder was auch immer für ein Fan seid, zieht euch auf jeden Fall diese Doku rein, Mann.
Ja.
Das ist Filmgeschichte pur.
Jo, das ist wahr.
Soll ich Punkte raushauen?
Ja.
Ich habe noch nicht zum Regisseur gesagt. Ich mache noch ganz schnell der Vollständigkeit halber. Gary Goddard kannte ich vorher nicht. Ist irgendwie Creator von so einer Serie namens Captain Power. Also wahrscheinlich hat dann Ken einfach, um Kohle zu sparen, schnell einfach einen Regisseur, hauptsache es gibt jemanden, eingestellt.
Ja.
Und David O'Dell hat das Drehbuch geschrieben, was wohl dann ein paar Mal auch umgeschrieben wurde. Der hatte davor 82 oder für die 82er Produktion Der dunkle Kristall auch das Drehbuch geschrieben. Das war's. Ich hau Punkte raus.
Jo.
IMDb bei schmerzhaften 5,4. Letterboxd ähnlich unterwegs mit 2,5. Bei mir, wie gesagt, schwingt einfach sehr viel Charme, den ich da immer noch sehe, und Nostalgie mit. Und bin hier auch bei 7 Punkten noch am Start.
Okay, bin nur knapp drunter mit 6,5.
Na, siehst du,
also nah
dran. Ist doch auch noch schön. Wunderbar.
Ja, dann kommen wir mal zu dem neuesten Streich von, eben schon erwähnt, Amazon, MGM Studios und Mattel. Nach Barbie quasi die zweite Auskopplung aus dem neuen Mattel-Universe. Da hatten sie ja eine Menge angekündigt. Und wie wir gerade schon finanziell bei Canon festgestellt haben, also das hier dürfte ein kolossaler Flop werden.
Oh ja.
So viel kann man jetzt schon mal sagen. Aber kommen wir erstmal ein bisschen zum Rest, bevor wir auf das eingehen. Hier haben wir auf dem Regiestuhl Travis Knight sitzt, den ich eigentlich sehr mag, zum Beispiel für Kubo, das Stop-Motion-Film. Mhm. Bumblebee war jetzt auch nicht so kacke. Es war immer noch ein Transformers-Film, aber jetzt auch schon einer der besseren davon. Hier könnte es eher Probleme an anderen Fronten geben, denn auch hier haben wir ziemlich viele Schreiberlinge am Werke. Insgesamt 4 fürs Drehbuch und 5 für die Story, wobei sich die ein bisschen decken. Und einige von denen haben hier ihren ersten Credit, der auf Letterboxd vermerkt ist. Also die haben vorher im Filmbereich nahezu nichts getan. Ob man das merkt, werden wir gleich mal rausfinden. Ich komme erstmal zur Story. Wir starten hier auf dem Planeten Eternus. Da habe ich schon das erste Mal, also in der Stadt Eternus, das ist die Hauptstadt vom Planeten Eternia. Und da haben wir den kleinen Prinz Adam, und der ist ein kleiner, schmächtiger Junge. Und der trainiert für die Königsgarde von seinem Vater Randor. Und der Waffenmeister, der die Königsgarde trainiert, ist Duncan, a.k.a. Man-at-Arms. Und da sehen wir auch eine relativ junge Teela, die seine beste Freundin ist. Also hier kriegen wir in einer sehr komprimierten kurzen Zeit schon ziemlich viele Charaktere um die Ohren geworfen. Ja, und dann wird die Stadt von den Schergen des bösen Dämons, wie er hier genannt wird, Skeletor angegriffen. Der kommt zusammen mit Evil-Lyn und einer ganzen Horde von bösen Schergen und darunter auch Trapjaw. Also da haben wir dann gleich die nächste Figur, die wir mögen und ganz cool finden. Ja, die Königsfamilie unterliegt auch, obwohl Man-at-Arms versprochen hat, dass das nicht passieren wird, denn er wird von Trapjaw besiegt, was ihn in eine tiefe Krise stürzt. Und Adam wird von seiner Mutter mit Hilfe der Sorceress fortgeschafft, zusammen mit dem magischen Schwert, in dem die Kraft von Eternia leben und wohnen soll. Und ein Auserwählter wird es irgendwann ziehen und führen können und Eternia befreien können. So die Lore dahinter quasi. Ja, Adam sieht nicht ganz, was mit sein, also er denkt, dass sein Vater getötet wurde und sieht, wie seine Mutter von Skeletor mit einem Zauber zu Boden geschleudert wird. Also auch da weiß er nicht so ganz, was abgegangen ist. Und er wird mit dem Schwert der Macht zur Erde geschleudert, denn das ist die Heimat seiner Mutter. Durch diesen lustigen Portal-Tunnel verliert er dann allerdings das Schwert und die beiden werden getrennt. Und dann springen wir 15 Jahre nach vorne, sehen Adam, wie er ein ganz normales Menschenleben mehr oder minder führt. Mit seinem besten Freund in Hussein in einer WG lebt, der sich gerne Romcoms reinzieht, irgendwo in Oklahoma, glaube ich. Oklahoma City, glaube ich sogar. Ja, und er, sein einziger Lebensinhalt ist, weil er sich halt dran erinnert, also so jung war er dann doch nicht, dass er eben dieses Schwert hatte und wo er herkommt, ist er eigentlich damit beschäftigt, dieses Schwert zu finden und versucht auch über Internetforen das zu tun. Und irgendwann wird er darauf aufmerksam gemacht, dass in einem Comic-Store dieses Schwert eben steht. Ja, das versucht er sich dann da zu nehmen und wird dann mit dem Schwert auf der Straße von Beastman angegriffen, einer von Skeletors, ja, Heeresführern. Ja, da kommt ihm dann Teela zur Hilfe und bringt ihn mit einem Raumschiff zurück auf das zerstörte Eternia, wo er sich dann im Untergrund den verbliebenen Recken und Helden, die wir auch alle kennen, von Eternia anschließt, um sich Skeletor zu stellen. Ich glaube, das ist so die Geschichte. Mhm. Ja, da sehen wir eine ganze Menge Figuren. Wir sehen am Anfang einen Baby-Cringer. Ein wenig überraschend wird es dann auch noch Groß-Cringer irgendwann. Wir haben Fisto, wir haben Ram-Man, wir haben Moss-Man. Also wir haben eine ganz ohne Ende weitere noch. Die will ich jetzt gar nicht alle vorwegnehmen. Aber hier haben wir halt eben das, was wir eben an dem anderen kritisiert haben. Hier haben wir diese ganzen Figuren. Ob wir die geil finden, da können wir ja gleich mal nochmal drauf kommen. Und ob wir Freude oder Probleme damit haben. Ich würde einmal eben kurz noch den Cast nennen. Nicholas Galitzin spielt Adam Glenn, a.k.a. He-Man.
Ja, also in Teilen kann er sich echt sehen lassen, ja. Also da sind schon ein paar krasse Namen dabei.
Da sind schon krasse Namen dabei. Ich komme auch gleich nochmal auf eine lustige... eine lustige Verwechslung bei mir. Ja, Camila Mendes spielt Teela. Idris Elba ist Man at Arms, finde ich, habe ich häufig verwechselt mit hier in Thor spielt er ja auch den, der hat er ja auch ein Schwert und muss den, diesen Portalstein da öffnen, den Bifröst. So, also irgendwie habe ich seine Figuren da ein bisschen durcheinander gebracht. Wir haben Jared Leto als Skeletor. Und da, jetzt kommt meine lustige Verwechslung. Wir haben Alison Brie als Evil-Lyn. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist Kristen Wiig, als ich die gesehen habe. Ah, bis ich rausgefunden habe, dass Kristen Wiig, und das habe ich natürlich, weil ich ihn auf Deutsch gesehen habe, nicht geschnallt, die ist die Stimme von Roboto. Ah, also hab ich, haben wir sie eigentlich beide, aber ich finde, Alison Brie sieht hier echt aus, ein bisschen aus wie Kristen Wiig.
Ja, ich dachte zuerst, du hast sie mit Brie Larson verwechselt.
Nee.
Ho, ho, ho.
Ja, aber auch möglich.
Haben die Eltern eigentlich zu viel Brie gegessen? Okay, das ist jetzt wieder absolut Bastard-Dave-Niveau. Ja. Keiner findet es lustig, außer eventuell Dennis und ich.
Und vielleicht Gess. Ja, wobei der ja uns auch meistens in die untere Schublade ist.
Ich glaube, der lacht heimlich im Kämmerlein und traut sich nicht zu sagen.
Ja, und hier haben wir eben den Versuch, mit 170 bis 200 Millionen US-Dollar dieses Universum uns eben so zu präsentieren, dass es eben Bombast ist. Ja. Von diesen und da können wir jetzt mal eben kurz, bevor wir auf die Meinung gehen, noch den Haken dran setzen. Der hat bisher, Stand heute, 8.6., 54 Millionen US-Dollar eingespielt. Weltweit. Hat am Startwochenende, hat fast nur die Hälfte von Scary Movie 6 eingespielt. Ich glaube, das sagt so ziemlich alles darüber aus. Und diesen Donnerstag startet der neue Spielberg-Film. Das heißt, der wird am nächsten Wochenende komplett baden gehen.
Davon ist auszugehen.
Ob das jetzt, also wir wollen jetzt nicht das Grundsatzthema aufmachen, aber Obsession und Backrooms zerstören gerade das Boxoffice der Blockbuster. Und das sollte Hollywood vielleicht zu denken geben. Ja, hier haben wir das Ganze.
Ja, ich weiß nicht, ob hier Amazon vielleicht noch eine Mischkalkulation am Start hatte, um ihn dann halt im Stream wahrscheinlich exklusiv bei sich zu bringen, vermute ich, aber
möglicherweise ehrlich,
der wird da das Geld, was der gekostet hat, wird er nie im Leben auch dadurch dann indirekt reinbringen.
Nee, also ich glaube, die können froh sein, wenn sie hier hinterher mit 150 Millionen weltweit rauskommen, weil der wird auch nicht über Mundpropaganda jetzt nächstes Wochenende wachsen. Es ist kein Obsession, der am dritten Wochenende mehr einspielt als am ersten. Das wird nicht passieren. Ja, aber wie finden wir das denn?
Ja. Fragst du mich?
Ich kann sagen.
Oder willst du mal Start machen?
Nee, ich würde dich gleich einmal lassen, aber ich kann schon mal sagen, dass ich zum Start dieser Folge noch keine Wertung hatte, weil der Film mich innerlich zerreißt.
Ah ja.
Aber vielleicht geht es dir da ja besser.
ich hatte eine Meinung direkt, also ich hatte eine Meinung schon während des Guckens und die hatte sich dann nach Ende des Films noch ein bisschen verändert und war dann am nächsten Tag soweit zu sagen, ja, mit dieser Bewertung fühle ich mich ganz zufrieden. Also vielleicht zu zwei Kernkritikpunkten zum Film. A, er ging mir einfach viel zu lang.
Ja.
Und B, ging mir diese Ironie.
Danke.
Und der Witz total auf den Sack. Das war deutlich zu viel. Es ist, glaube ich, echt wahnsinnig schwer, bei einem Thema wie Masters of the Universe im Jahr 2026 sowohl Oldschooler wie wir, die damit aufgewachsen sind, wo noch ein bisschen Geld an der Kinokasse verdient werden kann, wenn es halt ein gut gemachter Action-Fantasy-Film ist, mit ein bisschen Witz, mal so einer Lockerheit, wie sie teilweise die Canon-Produktion hatte. Da hat man natürlich gemerkt, der Druck war groß, aber da war irgendwie eine größere Lockerheit drin als hier bei dem Ding. Und da wäre aus meiner Sicht mehr drin gewesen, weil optisch haben die das, finde ich, ziemlich geil gelöst, dass es halt so dieses Comichafte transportiert und echt eine coole Mischung war aus dem Setting auf der Erde, wo halt erstmal die Story erzählt wird, bis Adam sozusagen erwachsen ist oder der Sprung. Mhm. Ja, erstmal gibt's die Kindheitsgeschichte auf Eternia, dann ist er auf der Erde als junger Erwachsener und struggelt da halt rum. Das fand ich ja noch ganz amüsant. Ich hatte aber halt immer irgendwie den Eindruck, dass dieser Nicholas Galitzine, ich hoffe, den spricht man so aus, oh Gott, dass der nicht 100% bei der Sache war, sondern dass es halt einfach eine Rolle war für sein Portfolio, wo er halt gutes Geld verdient hat. Und ey, der hat schon Muckis. Aber ja, ich hatte dann auch erst in Vorbereitung auf hier die Aufnahme mir nochmal vergegenwärtigt, was der gemacht hatte und was ich da vielleicht schon kannte. Und ja, wahrscheinlich habe ich ihn als He-Man gesehen und wahrscheinlich hat im Hinterkopf, Alter, du kennst den aus Royal Blue, den fand ich ja ultra scheiße. Mhm. Und ich kenne ihn aus Als du mich sahst. Mhm. Also the Idea of You, ja, auch den habe ich mir mal gegeben mit Anne Hathaway, die ich ja eigentlich echt gerne gucke. Boah, und der ist ja auch storytechnisch so maul. Also der macht halt eher irgendwie diese Rom-Com-Geschichten als also irgendwie sehr stereotypisch. Und das hatte ich halt immer irgendwie subtil als Gefühl, als ich He-Man gesehen habe. Und ich versuche es nochmal kurz rund zu machen. Ich glaube, es ist halt sehr schwer, dieses Thema nach 2026 zu transportieren und sowohl Oldschooler wie uns anzusprechen, aber eben auch Jungvolk ins Kino zu bringen. Und das schaffst du halt mit einer coolen Mischung, denke ich immer noch. Ja, was ich schon meinte, mit Fantasy, Action, Witz und eben dieser cool gemachten Comic-Optik. Aber ich wiederhole mich, das ging einfach zu lang und die Witze waren einfach viel zu platt und es war halt irgendwann peinlich, wenn Leute, die eine ähnliche Mentalität da wie wir im Kino hatten, der Saal war gut gefüllt, es war kein kleiner Kinosaal im Zoopalast, wo ich ihn mir letzte Woche am Donnerstag angeguckt habe. Mittwoch war offiziell Start und am Donnerstag habe ich mir gleich reingezogen. Also da saßen schon so auf jeden Fall 100 Menschen mit mir im Kinosaal und auch, wie du erzählt hattest, ähnliches Alter wie man selber. Also ich hatte mich da genau repräsentiert gefühlt. Der ging so ab Mitte 30 los bis Mitte 50 war alles vertreten. Viele Männergruppen so, 4 bis 6 Leute, Homies, die wahrscheinlich aus der Kindheit zusammen He-Man geguckt haben oder gezockt haben. Und Alter, viele Lacher. Also war Stille im Kino. Mhm. Und das ist dann natürlich einfach unangenehm. Ja, da hatte sich nicht so eine Dynamik erzeugt. Und irgendwann war es halt einfach zu viel. Und ich dachte mir, boah, ey, die Witze hast du eh schon irgendwo mal anders so wahrgenommen, diese Ironie. Und das war schade. Das war schade, weil die Optik halt geil ist. Und du siehst hier halt viele, viele Figuren, die auch im He-Man-Universum bekannt sind. Und die kommen halt mit ihren Fähigkeiten zum Einsatz. Aber mir war dann halt Skeletor auch ein bisschen zu lächerlich gemacht. Und also da hatte für mich dann auch Jared Leto zu wenig Gespür für diese Figur entwickelt. Und irgendwie, ey, muss ich leider sagen, nachdem wir bei Tron Ares auch von ihm so wahnsinnig enttäuscht waren, hier hat er jetzt, ja, führt er es vor.
Ja.
Also weiter, er führt es fort. Und das, weiß nicht, hat mich ein bisschen angepisst.
Ja. Ja, guter Punkt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal Optik geil, es fühlt sich comichaft an, viele Dinge fühlen sich gut an. Skeletors Optik mag ich auch. Es ist hier viel CGI, aber das haben wir auch nicht anders erwartet.
Ja.
Das ist einfach so, das sieht aber alles so aus. Also Grayskull sieht teilweise echt so doll nach CGI aus, das Schloss. Mm. Aber das ist okay, denn ich mag diesen Comic-Pop-Look. Also da ist alles fein. Die Figuren sehen so aus, wie ich sie haben will, auch alles fein. Cringer ist jetzt vielleicht eine andere Frage, der sieht ein bisschen komisch aus. Der Rest passt aber für mich. Der Handlungsbogen passt auch für mich. Man hätte hier und da mal ein kleines Segment streichen können, um den vielleicht auf 120 Minuten von 140 runterzubringen. Dann wäre das auch für mich fein. Mm. Ich hasse diesen selbstreferenziellen Scheißhumor mittlerweile. Und hier hasse ich ihn besonders. Wir sind hier nicht bei Deadpool. Ihr seid euch, dass diese Figuren sich hier ihre selbstbewusst sind, brauche ich hier gar nicht. Denn das, was bei einem theoretisch lächerlichen Franchise wie Masters of the Universe, weil auch da, sie thematisieren es hier selber, aber ich finde, das sollten sie auf gar keinen Fall. Denn dieser Charme und dieser Humor transportiert sich dadurch, dass die Figuren sich ernst nehmen.
Ja.
So lächerlich sie auch sein mögen. Und dadurch transportiert sich die Liebe für die Figuren. Und wenn die ganze Zeit sagen, He-Man, und wie sie auch dann erklären, wie sie ihre Namen bekommen haben und wie er sie den Leuten die Namen gegeben hat, das ist alles so scheiße. Das regt mich so auf. Es könnte so charmant sein, wenn man diesen Kackhumor da rauslassen könnte. Es wäre eine super, und ich spoiler das jetzt vielleicht, aber es ist auch nicht so wichtig. Er hat die, als er auf die Erde kam als Kind, hat er seine Lieblingsfiguren und Helden von Eternia gemalt und den Namen gegeben. Und so haben die ihre Namen bekommen. Das könnte eine richtig süße Geschichte eines Kindes sein. Mm. Und es wird mit diesem Humor hier einfach komplett ruiniert für mich. Und dann kommen wir auch noch dazu, für wen ist denn dieser Film? Hier werden so viele Witze über Fisten und Blowjobs und Schwerter, Mann, im Alter. Schritt gemacht. Da saß ein Vater, der hatte seinen Sohn mitgebracht, der war vielleicht 6. Diese Witze sind nicht subtil genug, damit sie Erwachsene verstehen, aber jüngere Leute, die 8 bis 10 sind, vielleicht nicht. Wir sind heute ein Stück weiter. Die gucken sich sowas auf ihrem Handy oder irgendwann an. So, das ist, also da, für wen sind diese Witze gemacht? Also ja, es gibt ein paar Memes, wo I've fisted enough und so, das gibt's. Aber das hat für mich hier echt ganz komische Note reingehauen. Auch die Gewaltspitzen, die da manchmal drin sind, die werden Leute mit Stacheln und Schwertern durchbohrt. Also, ja, der ist FSK 12, aber ist ab 12 guckt sich das keiner an. Also, entweder muss er ein bisschen runtergedampft werden, damit er ab 6 durchgeht, oder er muss höher gestuft werden, damit wir das noch geiler finden, was nie passieren wird, aber das ist halt ein Ding. Und dann habe ich hier so ein paar Sachen drin, das kann ein Ich- oder ein Übersetzungsproblem gewesen sein, aber He-Man als solches ist ja erstmal in der LGBTQ-Szene von damals irgendwie eine Ikone, weil das Ganze hat ja einen leicht homoerotischen Charakter, so wie das aufgebaut ist.
Ja, klar.
Und dann haben wir hier...
Also Prince Adam auch, damals mit seiner fliederfarbenen Hose und der rosa pinken Jacke, und dann hat er auch noch ein pinkes Schwert. Ja, absolut. Ja.
Und dann haben wir hier eine Szene, wo er sagt, um Eternia zu retten, wo er eine Ansprache hält, brauchen wir alle Männer und auch Frauen und was auch immer das da ist oder so. Wo ich gedacht habe, meint ihr hier jetzt gerade wirklich die... Also ich habe es irgendwie so gelesen, dass die vielleicht das in Bezug zur Realität machen möchten. Und das hat mir gar nicht gefallen. Genauso,
auch nicht.
Genauso wie mir auch nicht der Satz gefallen hat, die Dichter werden auch nicht aufstehen und kämpfen. So, wir sind gerade an mehreren Kriegsfronten auf der Welt, vielleicht weiß ich nicht. Also das sind alles so Sachen, da habe ich mich wirklich, wirklich schwer mitgetan am Ende des Tages. Und ich wollte den so gerne mögen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich könnte den mögen, wenn man einige Dinge streicht, aber so wie es jetzt ist er, und auch, die deutsche Synchro, du hast ihn ja Gott sei Dank nicht so gesehen, aber zwischendurch driftet Skeletor einfach ab und spricht mit einem russischen Akzent gefühlt. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist.
Ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Ach, du hast ihn auf Deutsch gesehen? Ist dir das auch aufgefallen?
Ich werde mir den noch auf Englisch reinziehen. Ich habe noch jemanden, der den unbedingt im Kino gucken will, dann wird auch zusammen geguckt.
Ja.
Auch in 3D, ich habe ihn in 2D gesehen.
Ja, ich auch.
Aber da ich Bock auf 3D, mal gucken. Ja, ich werde ihm, also auch weil ich dann halt, Leute, wenn ihr den Film guckt, dann bleibt bitte noch bis zum Abspann oder bis nach dem Abspann sitzen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das, was da gezeigt wird, dann auch realisiert wird. Ja,
nee.
Da hattest du ja die Zahlen mitgebracht, also die sprechen eher dagegen, dass da irgendwie was fortgeführt wird. Ja, nee, also es gab wirklich immer verschiedene Momente. Immer dann, wenn der Film gefühlt gerade wieder so einen Aufbau, so eine Kurve nach oben hinbekommen hat, wurde er halt durch irgendeine bescheuerte Aussage, wurde es dann gleich wieder zunichte gemacht. Sei es ein Witz oder eben diese Cringe-Momente, wie du die gerade erwähnt hattest. Auch ja. Diese angehende Liebesgeschichte zwischen Tila, die von Camila Mendes gespielt wird, die ich echt sexy finde und passend für die Rolle und Alter, also die macht es auch cool. Die war für mich ein Schauwert, ein positiver Wert im Film.
Ja.
Aber was die da aus dieser vermeintlichen Liebesgeschichte gemacht haben, ist ja auch dann abgestorben. Ja. Also total dämlich.
Und um das mal runterzudampfen, wo mein Problem primär mit diesem Humor liegt, du hast dann einen Skeletor, der was Böses sagt und lacht. Und sie können nicht wegschneiden mit diesem Hohoho. Die können, da musst du wegschneiden, du musst das ernst nehmen. Nein, dann lacht keiner mit, dann sagt er irgendwas Dummes und regt sich, macht irgendeinen Witz dazu. Und dann denke ich so, okay, ihr habt es gerade komplett verkackt einfach.
Ja.
Gut, ich glaube, ich habe mich genug aufgeregt und komme mal zu den Punkten. Der kommt nämlich gar nicht so schlecht weg. Der hat bei IMDb eine 7,1 und bei Letterboxd eine 3,2. Ich kann mich hier aber bei aller Liebe zu nicht mehr als 4 Punkten aufraffen.
Okay, dann bist du noch härter im Urteil. Mir bringt ja dann die Optik bekanntermaßen immer noch ein bisschen was. Ich bin bei 5,5 gelandet. Aber
na gut.
Für einen aktuellen Film mit einer 7,1er Bewertung auf IMDb, also die ist aus meiner Sicht auch nicht repräsentativ.
Nee, es
wurde auch eingekauft.
Ja, also ich habe auch ein paar Leute in der Bubble, die den mochten. Sei jedem gegönnt, mir ist da...
Ja, klar.
Vielleicht ist es cooler auf... also ich bin jetzt meine Schuld, dass ich ihn auf Deutsch gesehen habe. Beziehungsweise es gab halt keine andere Vorführung gerade. Aber es gibt auch Leute wie ein Mike von Viva la Movie Lucerne, der gibt dem 4,5 Sterne bei Letterboxd. Also es gibt Leute, die lieben das sehr. Auch die damit aufgewachsen sind. Ich kann diesen Humor, ich kann das einfach nicht mehr. Und vor allen Dingen bei dieser Figur. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass sie dieses Franchise ernst nehmen und daraus den Humor ziehen. Und das haben sie nicht geschafft. Das hat die Canon-Verfilmung deutlich besser gemacht. Ja, und weil He-Man ein Spielzeug ist, haben wir euch noch eine richtig geile Top 3, wie ich finde, mitgebracht. Nämlich unsere liebsten Kinderspielzeuge. Und ich glaube... Also ich musste sogar nachfragen. Einmal zu Hause, weil Kinderspielzeug ist natürlich sehr, sehr... geht natürlich auch sehr weit zurück in der Zeit. Und ich habe natürlich meine Mutter gefragt. Und das Ganze mit meiner Erinnerung abgeglichen. Cool. Und sie hat mir ein Kinderspielzeug reingegeben, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Weil da war ich wirklich zu klein.
Bin ich mal gespannt.
Da war ich wirklich zu klein für, um mich dran zu erinnern.
Ja. Ich habe auch Lieblingsspielzeug dann so interpretiert, was man selber besaß.
Ja.
Ich habe ja auch Spielzeug im Freundeskreis oder vielleicht bei Geschwistern, was die besaßen, aber womit man halt auch gespielt hat.
Ja.
Also bei mir sind es wirklich Sachen, die ich selber gekauft oder geschickt bekommen habe.
Ja, bei mir auch. Genau. Und ich habe auf Platz 3 direkt das gepackt, an das ich mich nie mehr erinnern konnte, denn ich war ein sehr faules Kind offenbar. Und ich fand, wobei es eigentlich auch Schwachsinn ist, aber ich fand, Catcar fahren war mir zu anstrengend. Und deswegen habe ich viel zu lange mit dem Bobbycar gespielt. Und bin damit immer bei uns im Garten so eine kleine Anhöhe runtergefahren und immer wieder hochgelaufen, runtergefahren, habe immer mit den Füßen gebremst, sodass die Schuhe auch alle im Arsch waren. Und meine Mutter irgendwann gesagt hat, du kriegst keine Schuhe mehr dafür an, wenn nach 3-4 Tagen die Sohle vorne oder die Kappe vorne komplett abgewetzt ist. Habe ich dann auch barfuß auf dem Rasen durchgezogen, sodass sie scherzhaft meinte, man musste dem Jungen die Fußnägel gar nicht mehr schneiden. Das hat er selber mit dem Bobbycar gemacht. Also das Ding habe ich exzessiv wohl benutzt.
Verlustig.
Und deswegen ist das mein drittliebstes Spielzeug gewesen, von dem ich nicht mehr wusste, dass das so war.
Cool. Ich komme auf meiner Top 1 dann auf eine kurze Anekdote, weshalb es dazu führte, dass ich mich sehr gefreut hatte, auf das damalige Weihnachtsgeschenk, als ich 2 Jahre bei meiner Tante gewohnt hatte. Meine Tante hatte mich 2 Jahre lang zu sich aufgenommen mit meinen 3 jüngeren Cousinen und Onkel natürlich, weil meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hatte und mit meinen beiden jüngeren Brüdern nach Berlin gezogen ist, um da Fuß zu fassen. Und 2 Jahre später hatte sie dann eine größere Wohnung in Aussicht, einen leicht besseren Job und hatte mich dann gefragt, ob ich nach Berlin kommen mag. Ich kenne die Story nur noch von meiner Tante. Sie meinte, sie hat mich noch nie so schnell die Treppe hochrennen sehen, meine Sachen packen, obwohl der Umzug erst 2 Monate später anstand. Sie hat mir aber coolerweise zu Weihnachten, was ich mir echt gewünscht habe, und weil eine meiner Cousinen so findig war, zu sehen, ach, hier, das wurde für David gekauft. David, da kam sie mir angerannt. David, willst du wissen, was du zu Weihnachten bekommst? Hier, du musst nur in diesen Schrank reingucken. Und da wusste ich es da schon. Man, natürlich hat dann dieselbe Cousine gepetzt. Ja? Hier, David weiß schon, was er zu Weihnachten bekommt, weshalb es eine Ansage gab. Von wegen, nee, kriegst du es dann doch nicht. Ich so, boah, todtraurig. Aber es gab es dann doch von Playmobil eine Farm, / Ranch. Ja, mit Pferden, Kühen, cool. Einem Holzhaus aus Plastik ja. Und halt ein paar Figürchen und das habe ich gefeiert. Ja, das war dann mein Plastikspielzeug damals 1988 muss es gewesen sein. Nee, 89. Weihnachten 89 und ich bin irgendwie da zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr mit Playmobil als mit Lego oder Klemmbaustein ja. groß geworden.
Ja, war bei mir ähnlich. Es passt als Übergang ganz, ganz hervorragend. Mhm. Denn auf meinem Platz 2 ist ein Playmobil-Teil, mit dem ich am meisten gespielt habe. Und das ist Playmobil Piratenschiff.
Oh ja, das hatte mein Bruder. Alter, ja. War das geil.
Also das Teil habe ich wirklich bis, da habe ich mir ganze Welten gebaut, mit Tischen eine Decke drüber gelegt, sodass es eine Piratenhöhle gab. Und das Teil habe ich wirklich bis zum Get-No gerockt. Habe auch dann teilweise aus den Western-Sets noch irgendeinen kleinen Berg und so einen Schatz mit rüber genommen, damit das auch noch alles zusammenpasst. Also ich habe da wirklich einiges zusammengebaut. Deswegen, also das Teil, das habe ich auch, glaube ich, viel zu lange benutzt.
Ja, es war auch gefühlt und zerstörbar, ja, das Schiff.
Da die Scheiße war wirklich.
Also eh die Playmobil-Sachen, ja, aber das Schiff, das hatte auch so eine geile Proportion, ja. So für ein Kind.
Richtig gut.
Das war so groß, dass man es noch irgendwie von A nach B mitschleppen konnte mit beiden Händen.
Ja.
Aber auch groß genug, um da wirklich so ein Piratenfeeling und da genug irgendwie drauf passieren zu lassen mit irgendwelchen Figuren. Und ja. Die Kanonen waren ja sowieso der Knaller.
Das war mega, mit hinten zum Ziehen. Ja. Und es schwamm auch, genau. Es war auch dicht. Man konnte es auf den Gartenteil setzen oder so. Und oder in sein kleines Planschbecken, was ich auch oft gemacht habe. Also das Teil war wirklich geil. Und das gibt's auch noch und das werde ich auch niemals wegwerfen.
Mhm. Kann ich verstehen. Coole Sache. Ja, ich bin dann nach Berlin gezogen. 1990 war's. Und habe da meine Zeit nach der Schule auch mit meinen beiden Brüdern dann zusammen im Hort verbracht, weil meine Mutter musste noch arbeiten gehen, hat uns dann irgendwann abgeholt. Und im Hort waren halt viele Kiddies natürlich in unserem Alter vertreten. Und dort habe ich dann Buckern kennengelernt. Mhm. Euch allen wahrscheinlich viel geläufiger unter dem Begriff Murmeln. Ja, kleine Glaskugeln. Und ich bin damit groß geworden. Buckern, lass mal buckern. Willst du buckern, war eh. Ja. Das heißt, wir hatten direkt vor unserem Hortgebäude dann auch einen größeren Spielplatz, war am Bethaniendamm. Irgendwann haben wir gecheckt, okay, da sind, also das war ein Pflaster Anfang der 90er, egal, das wird mal ein Thema, vielleicht eine andere Aufnahme. Und Alter, wir hatten halt einen riesengroßen Sandspielplatz da und ideale Bucker für Variante, wenn man halt weit schießen wollte. Und ja, ey, das habe ich kennen und lieben gelernt. Hat mich dann ein paar Jahre begleitet. In der Wohnung natürlich auf glatten Oberflächen. Und hat mir viel Laune gemacht.
Ja, das kann ich verstehen. Das haben wir in der Schule gemacht, ganz viel.
Ah ja.
Da hatten wir immer welche mit zur Grundschule noch mitgenommen, weil wir hatten da so ein abschüssiges Gelände und da haben wir die damit dann immer gespielt. Absolut sinnfrei, da immer hinterher zu rennen, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ach geil, natürlich. Sehr cool. Ja.
Ich hatte gerade meine Murmelsammlung in die Luft gehoben.
Ja. Die habe ich nicht mehr. Ja, und meinen Platz 1 habe ich leider auch nicht mehr, was einzig und allein Platzgründe hatte. Meine Eltern hatten damals einen Dachboden, da konnten die nicht drauf stehen, aber ich als Kind. Und da hatte mein Vater hatte drei Brüder. Und die hatten da ihre Carrera-Bahn in Umzugskisten verstaut.
Alter.
Und die hatten sehr, sehr, sehr viel. Es waren, glaube ich, 7 oder 8 Umzugskisten mit Streckenteilen und dann noch ein paar Schuhkartons mit den entsprechenden Wagen, wo auch richtig coole alte Silberpfeile dabei waren und so. Also das, ja, und ich glaube, man braucht das gar nicht weiter ausführen. Es waren Loopings, es waren Weichen, es waren sonstige Dinge dabei. Wir haben die konnten, also der Dachboden hatte so seine 6 bis 7 Meter Länge, die haben wir komplett ausgebaut und ausgespielt und wir konnten zwischen den Strecken rumlaufen. Es war einfach das Paradies auf Erden, auf dem Dachboden die Carrera-Bahn zu rocken. Deswegen, also es wird cool. für immer die Eins sein.
Ja, und bei mir passend zum Thema natürlich. Ja?
Perfekt.
Hatte Spielzeug, bin dann zu meiner Tante gekommen und die war eben eine Person, als Erwachsene die Figuren halt so gar nicht cool fand.
Ja.
Obwohl meine drei jüngeren Cousinen mit Barbie-Puppen, Regina Regenbogen, Mein kleines Pony und alles, was da ja eben angesagt war, spielen durften, kam ich da mit meinen geliebten und hart durch mein hart erspartes Taschengeld zusammengekauften He-Man-Figuren an und musste die halt dann zwangsweise verkaufen für lächerlich wenig Geld. Auch meine Hörspielkassetten, ja, war dann alles futsch. Aber bis dahin hatte ich ein paar Jahre, wo ich ausufernd mit meinen He-Man-Figuren gespielt hatte und auch im Urlaub mit meinen Großeltern in Ostfriesland. Da hatten die noch nicht gewohnt. Die sind da, ja, habe ich dann später natürlich rückblickend erfahren, dahin gefahren, um Urlaub zu machen, ein paar Mal, um Ausschau nach einem Haus zu kaufen, weil sie da unbedingt hinziehen wollten aus Süddeutschland, mal in eine ganz andere Ecke Deutschlands. Und die habe ich dann 2 Wochen begleitet oder 10 Tage und hatte dann ein paar He-Man-Figuren dabei und hatte dann auf dem Darß ja mir so einen Erdverschlag gebaut, wo dann zwei He-Man-Figuren geheiratet haben. Also wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke und die Spielzeuge, mit die ich dann eben auch runtergerockt habe, wie du möglicherweise das Playmobil-Schiff, was immer noch funktioniert, dann sind es bei mir definitiv die He-Man-Figuren, passend zum heutigen Thema.
Ja, sehr
viel
schön.
Viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr schön. Ja, und ich finde, das Spannendste, was ihr uns in die Kommentare hauen könntet, neben einem Like für die Folge und allem, wer ist nicht, diesmal nicht zwingend Feedback, sondern schreibt uns mal bitte eure Lieblingskinderspielzeuge da rein, denn das interessiert mich unfassbar doll, denn dieser Trip Down Memory Lane ist ein sehr schöner und alleine nachzudenken, welche meine liebsten Spielzeuge in der Kindheit waren, hat schon so einen emotional geilen Wert gehabt. Deswegen schreibt das mal gerne unten rein.
Jo.
Und
wenn rauskommt, scharfe Waffen, Butterfly, was auch immer, dann ruft auch gerne eine Notfallnummer an, die euch dann hier gleich oben eingeblendet wird.
Genau. Das ist Guess Handy-Nummer. Jo, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Spezial durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir auf jeden Fall. Für mich geht's jetzt direkt weiter zu neuen Abenteuern. Und ja, supportet die Banausen. Damit supportet ihr uns. Empfehlt uns weiter. Macht es gut. Danke, Dave. Bis zum nächsten Mal.
Ja, viel Spaß. Viel Spaß bei deiner abendlichen Aktivität.
Oh yeah.
Hat mir wieder Freude gemacht.
Auf jeden Fall.
Macht's gut.
Bis denn. Tschö.
Ciao.